ARD.
Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Kultur.
Mit Yvonne Koch. Denkmalpflege. Das klingt ein bisschen nach Moos aus alten Gemäuern kratzen und morsche Balken ersetzen. Also nicht gerade spannend. Tatsächlich verbirgt sich hinter diesem Begriff aber der Wunsch, unser Kulturerbe zu erhalten, ja sogar zu retten. Aber warum ist das überhaupt wichtig? Kann das sogar Spaß machen? Das versuchen wir in dieser Sendung herauszufinden. Bei diesen Geräuschen denkt man wahrscheinlich nicht gleich an Denkmalpflege. Aber ein Teilgebiet der Denkmalpflege hat diesen Sound fast täglich um die Ohren, nämlich die Archäologie, also der Part, der unser kulturelles Erbe schützt, das unter der Erde liegt. Dabei wird gegraben. Und besonders in Hessen, wo es die Wissenschaftler zum Teil mit schweren Löss- und Braunböden zu tun haben, wird auch mit Bagger und Spaten gearbeitet. Was die Archäologen in Hessen ausgraben, ist manchmal hochspektakulär, wie zum Beispiel die Statue des Keltenfürsten von Glauberg. Aber natürlich ist das nicht Alltag. Der sieht für manche Archäologen beim Denkmalamt komplett anders aus. Vor allem, wenn sie, wie die Grabungstechnikerin Elke Sichert, beim Denkmalamt der Stadt Frankfurt arbeiten.
Wenn wir uns in Frankfurt umschauen, dann sehen wir natürlich, an allen Ecken und Enden wird gebaut. Und das heißt ja auch, an allen Ecken und Enden wird in den Boden eingegriffen, denn man will ja vielleicht eine Tiefgarage oder einen Keller. Und wir begleiten diese Bodeneingriffe, denn Frankfurt war halt schon immer ein beliebter Siedlungsgrund. Hier haben die Leute schon immer gern gewohnt, vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden. Und wenn die Bagger kommen, dann würde das eben zerstört werden. Und deswegen begleiten wir vom Denkmalamt diese Baumaßnahmen, begleiten auch die Baggerarbeiten. Und wenn dann archäologische Befunde rauskommen, dann dokumentieren wir die und konservieren sozusagen das eben für die Wissenschaft und auch für uns Frankfurterinnen und Frankfurter.
Das heißt, jede Baugrube, überall wo gebaut wird, kommen Sie erstmal hin oder wissen Sie schon vorher, ah, da ist wahrscheinlich was?
Also wir kommen nicht zu allen Baumaßnahmen, aber zu 30% im Laufe der Baumaßnahme ist sicher. Wir haben natürlich Unterlagen über Funde der letzten, sagen wir mal, 150 Jahre archäologischer Forschung in Frankfurt. Und dann haben wir aber eben auch die Grabungsdokumentation von letztem Jahr zum Beispiel bei uns im Amt. Und das heißt, wir können immer, wenn ein Bauantrag kommt, schon in die Unterlagen gucken und sehen, ist denn da in der Nähe schon mal was Archäologisches gefunden worden? Zum Beispiel die eine Hälfte von der römischen Villa wurde bei ihrem Nachbarn auf dem Grundstück gefunden. Dann kann man sich schon mal ausrechnen, wo wird wohl die zweite Hälfte gefunden werden? Und dann kommen wir dazu, sobald der Baubeginn feststeht.
Und weil ja in Frankfurt unglaublich viel gebaut wird und eigentlich ständig, heißt das, Sie sind ständig auf irgendwelchen Baustellen und buddeln?
Genau. Wir sind 4 Kollegen hier im Denkmalamt, die permanent im Außendienst unterwegs sind. 2 von uns haben noch eine Doppelfunktion. Einer von uns ist Grabungstechniker und Restaurator. Das heißt, er kümmert sich um all diese Funde, die wir finden. Die müssen ja auch verwaltet werden. Und ich habe die Doppelfunktion als Grafikerin. Das heißt, ich mache zum Beispiel Fotos von den Funden und kümmere mich eben darum, dass sie dann für die Bücher, die wir schreiben, aufbereitet werden oder eben auch für Social Media.
Dieses Graben, könnte ich das auch oder braucht man da eine spezielle Ausbildung für?
Klar, Löcher schaufeln kann erstmal jeder, aber dass da archäologische Informationen rauskommt, dafür müssen diese Befunde speziell aufbereitet werden. Das heißt, wir machen erst ein Planum, also eine große plane Fläche, die wird mit Zieheisen vorbereitet, dass man eben die Erdfarben gut sieht. Das wird dokumentiert und dann kann man sich das vorstellen wie eine leckere Sahnetorte mit vielen Schichten. So sind eben auch die Schichten im Erdboden. Das heißt, wir schneiden diese Sahnetorte sozusagen in der Mitte durch, wir erzeugen ein Profil und gucken von der Seite auf diese Gruben, Gräben, Pfosten, was auch immer wir da gefunden haben. Und das gibt uns eben Anhaltspunkte, wie wurde das genutzt. Denn es ist ja ein ganz großer Unterschied, ob das ein Grab ist oder ob das ein Brunnen ist, wo die Gemeinschaft sich das Wasser geholt hat, oder ob das eine Abfallgrube ist, wo man eben außerhalb vom Dorf immer seinen Hausrat entsorgt hat.
Okay, trotzdem klingt es so, als ob man das lernen kann, womöglich Learning by Doing. Oder ist das was, wofür man wirklich ein Studium braucht?
Es gibt ganz viele verschiedene Wege in die Archäologie und das ist auch das Schöne. Aktuelles Beispiel, bei uns ist gerade eine Stelle ausgeschrieben für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden. Das heißt, man kann nach der Schule, da braucht man auch kein Abi für, sich bei uns bewerben, noch bis zum 20. Mai und kann dann eben als Bufdi bei uns im Amt ein Jahr lang mitarbeiten. Wir haben im Team bei uns 2 Grabungstechniker, die das als Fortbildung gemacht haben. Das heißt, man hat eine handwerkliche Berufsausbildung, die im weitesten Sinne schon was mit dem Grabungstechniker gemein hat. Also zum Beispiel Werkzeugmacher oder Schreiner. Also man hat Erfahrung mit technischen Zeichnungen. Man weiß, wie maßstäbliches Zeichnen geht. Und wenn man diese handwerkliche Berufsausbildung abgeschlossen hat, dann kann man die Fortbildung machen zum Grabungstechniker. Die dauert 3 Jahre. Und der dritte Weg ist eben tatsächlich klassisch das Archäologiestudium.
Also Sie selber haben dann über das Handwerk, sind Sie dazu gekommen?
Nee, ich bin studierte Archäologin. Das heißt, ich habe ganz normal Abitur gemacht und dann mein Archäologiestudium. Und ich habe aber im Studium schon immer gemerkt, dass mir einfach auch die praktische Arbeit liegt und mir es auch Spaß macht.
Das klingt spannend, was der Job alles mit sich bringt. Aber was reizt genau Sie an dem Job?
Was mich in meinem täglichen Berufsalltag eigentlich reizt, ist dieses Detektivische. Man kann jeden Tag irgendwas Neues rausfinden. Also natürlich sind in den Geschichtsbüchern oft die Geschichten der großen Feldherren oder der Kaiser und Könige. Aber in der Archäologie haben wir eben ganz oft mit dem normalen Menschen zu tun. Und wir können eben rausfinden, wie haben die gelebt, was hat die bewegt. Wir können ihrer Lebenswirklichkeit einfach nahe kommen. Und das macht Spaß. Wir haben diese Indizien, wir haben archäologische Funde. Und wir müssen uns dann eben überlegen, warum hat der Mensch das jetzt so gemacht? Was ist da passiert? Was hat ihn dazu bewogen?
Und was war so das Tollste, so das Highlight Ihrer Grabungskarriere?
Da bin ich vorbereitet.
Aha, irgendwas kommt jetzt aus der Tasche. Eine Tüte.
Ja,
mit was Flachem drin.
Wird jetzt ein bisschen rascheln. Ich habe was ganz Ordinäres mitgebracht, und zwar einen Knopf. Und der sieht erstmal ein bisschen alt aus, ist schon ein bisschen angegriffen, der Rand ist nicht mehr ganz glatt.
Also grünlich auch.
Ja, ne? Er ist ganz oxidiert. Und dann sieht man auf der Oberfläche auf einmal so eine ganz feine Verzierung.
So ein Siegeskranz oder sowas?
Am spannendsten ist eigentlich das, was außen steht.
Republik?
Ja, ja, wir sind da nahe dran.
Republik, das ist Französisch.
Jawohl. Und zwar ist das ein Knopf, den können wir sogar auf den 4. Oktober 1792 datieren, denn da wurde das eingeführt, das Dekret, dass an den französischen Militäruniformen diese Knöpfe zu führen sind. Und das ist eben eine Folge der französischen Revolution. Dieser Knopf, den haben wir hier in Frankfurt gefunden. Das heißt, erstmal zeugt er davon, dass eben auch in der Vergangenheit schon mal Franzosen hier waren. Und zweitens ist hier der Kontext spannend, denn wir haben den eben im Grab von einem unserer napoleonischen Soldaten gefunden, die wir in Rödelheim ausgegraben haben. Und die sind da um 1813 gestorben. Es liegen also einige Jahre dazwischen. Und diese Knöpfe, die waren zu der Zeit gar nicht mehr üblich. Aber irgendjemand hat den sozusagen als Souvenir auf den Feldzug mitgenommen, ist bis nach Russland gelaufen, ist wieder zurückgelaufen. Und all die 213 Soldaten, die wir dann eben gefunden haben, sind eben leider in Rödelheim an sowas ganz Banalem wie Typhus gestorben. Also schlussendlich an einer Durchfallerkrankung. Und diese Geschichte erzählt eben dieser Knopf auch. Und das ist für mich das Spannende, dass man aus sowas vermeintlich Banalem wie einem Knopf ganz viel Geschichte noch rausholen kann.
Das sehen jetzt die Hörer nicht, aber die Augen funkeln so richtig, sie strahlen an und man merkt, das ist was, was ihnen richtig Spaß macht. Aber gibt es denn ein Part oder Aspekte in Ihrer Arbeit, wo Sie sagen, boah, das finde ich so strunzlangweilig oder es frustriert mich sogar? Gibt es da was?
Also natürlich hat man manchmal so Grundstücke, da warten manche dann ihr ganzes Leben drauf, dass die endlich mal bebaut werden. Und der Bauantrag kommt als nicht und der Bauantrag kommt als nicht. Und wenn dann der Bauantrag kommt und dann ist da nichts Archäologisches und man hat sich schon 10, 20 Jahre drauf gefreut, der Bauherr ist vielleicht erleichtert, die Archäologinnen, die sind natürlich ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich es nie bereut, diesen Job gewählt zu haben. Und das macht einfach einen Riesenspaß, darin mitzuarbeiten.
Die Denkmalpflege unter der Erde ist also alles andere als langweilig. Vor allem auch, weil oft schnell reagiert werden muss. Dann nämlich, wenn ein Gebiet bebaut werden soll und die Archäologen eine sogenannte Notgrabung machen. Ja, auch das sind Geräusche, die bei der Denkmalpflege zu hören sind, wenn es um unser kulturelles Erbe über dem Boden geht. Das können Schlösser sein, Klöster, aber auch besondere Fabrikbauten oder Fachwerkhäuser. Die versucht, die Denkmalpflege zu erhalten und wieder herzeigbar zu machen. Und manche dieser Baudenkmäler kann man sogar einmal im Jahr, nämlich am Tag des offenen Denkmals, auch besichtigen. Und wer hat's erfunden? Das verrät uns meine Kollegin Hadwiga Fett-Schröver.
Der Tag des offenen Denkmals wurde in Hessen erfunden. Hier haben die Denkmalpfleger früh begonnen, die Öffentlichkeit auf bedrohte und schützenswerte Bauten und Anlagen aufmerksam zu machen und für die Sache des Denkmalschutzes zu werben. Mittlerweile ist es bundesweit zur Tradition geworden, an jedem zweiten Sonntag im September die Bevölkerung einzuladen, nicht allein Kirchen und historische Rathäuser zu besichtigen, sondern auch Wasserwerke oder Industriebauten, architektonisch interessante Wohnhäuser oder Hafenanlagen. Von den Zeugnissen der Vor- und Frühgeschichte über Funde aus der Römerzeit, Häuser aus dem Mittelalter bis hin zu den Bauten der jüngsten Nachkriegszeit, die auch das 21. Jahrhundert überdauern sollen.
Jedenfalls muss man sich bei den meisten Denkmälern ziemlich schnell anmelden, wenn man die am Tag des offenen Denkmals besichtigen will. Der ist übrigens am 8. September. In dieser Woche gab es aber auch einen Gedenktag, nämlich den Internationalen Denkmaltag. Und auch der soll uns zeigen, wie wichtig Denkmalpflege ist. Dabei kann man das eigentlich jeden Tag sehen, riechen und spüren. Man muss nur einen kleinen Ausflug machen nach Alsfeld in Hessen. Alsfeld liegt zwischen Frankfurt und Kassel und gilt als eine der schönsten Kleinstädte Deutschlands. Und wenn es eine Stadt gibt, die sich Denkmalschutz auf die Fahnen geschrieben hat, dann ist es diese Stadt. Hier reiht sich ein Fachwerkhaus an das andere. Die meisten super saniert. Wie das mit dem Denkmalschutz in Alsfeld läuft, berichtet meine Kollegin Katinka Mumme.
Die Geburtsstätte des Denkmalschutzes ist Alsfeld. Zumindest wenn es nach den Alsfeldern geht. Schon Ende des 19. Jahrhunderts sollte dort das mittelalterliche Rathaus abgerissen werden. Dagegen wurde sich gewehrt. Lange vor dem hessischen Denkmalschutzgesetz erklärt Jochen Weppler vom Alsfelder Geschichts- und Museumsverein.
Es gab ja damals den Begriff so noch nicht, aber als der Kreisrat Hoffmann zum Großherzog nach Romroth ins Schloss gegangen ist und hat dafür geworben und hat gesagt, hier, die reißen ihr mittelalterliches Rathaus ab, da müssen wir was tun, hat der Großherzog letztendlich dafür gesorgt, dass es dann umgesetzt wurde und blieb. Man geht davon aus, dass das wirklich auch so ein bisschen die Gründung war des Denkmalschutzes insgesamt. Denn das hat Schule gemacht in Hessen.
Danach hat es noch ein bisschen gedauert, bis das Denkmalschutzgesetz in Hessen in Kraft getreten ist, nämlich bis 1974. Das Gesetz feiert dieses Jahr also erst 50-jähriges Bestehen. Die Alsfelder investieren seitdem in die aufwendige Instandhaltung fast der kompletten Altstadt. Dort stehen nämlich flächendeckend Fachwerkhäuser unter Ensemble oder Denkmalschutz. Einfach drauf lossanieren geht aber natürlich nicht, sagt Michael Hölscher vom Bauamt.
Also wir können nicht anfangen, ein Haus lila zu streichen, das funktioniert nicht. Es gibt also wirklich genaue Farbvorgaben. Und wenn wir nicht genau wissen, wie es mal ausgesehen hat, dann beauftragt das Landesamt für Denkmalpflege einen Denkmalschützer, der die Balken tiefgehend untersucht. Und da kann es oftmals auch zu ganz anderen Ergebnissen kommen, als wir ursprünglich dachten.
Durch so eine Analyse erstrahlt zum Beispiel das Neurathaus seit 10 Jahren wieder in seiner ursprünglichen rot-braunen Farbe. Das wurde schon mehrmals saniert, denn mit einmal wieder schick machen ist es bei den meisten Gebäuden mit Denkmalschutz nicht getan. Denkmalschutz, ein Fass ohne Boden?
Das mit dem es reicht wahrscheinlich nie, kann ich nur unterstreichen, das ist richtig. Aber ich empfinde auch diese Arbeit nicht als Belastung. Ja, also ich bin jetzt seit Anfang der 90er Jahre hier dran und freue mich eigentlich, wenn ich dann ein Ergebnis sehe und weiß aber, ich muss in 10 Jahren wieder dran oder in 15 Jahren und so.
Die Denkmalschutzvorgaben haben sich in den letzten 50 Jahren auch immer mal geändert. Das kann zu Überraschungen führen, erinnert sich Bürgermeister Stefan Paule.
In den 70er Jahren hat man gesagt, man lässt im Prinzip die Fassade stehen. Das ist zumindest erst das Wichtigste. Heute ist man da, sagen wir mal, noch nachhaltiger drauf. Man sagt, man versucht insgesamt die historische Struktur zu erhalten. Führt zu interessanten Funden. Man will dann heute ein Haus an der Fassade sanieren, denkmalgerecht, und stellt fest, in den 70er Jahren ist da nicht mehr viel übrig geblieben als die Fassade, weil dahinter eine gemauerte Wand plötzlich steht.
Mehrere 10.000 Euro investiert die Stadt jährlich allein in kleinere Denkmalschutzprojekte. Größere Maßnahmen werden oft auch von Land oder Bund gefördert, wenn die Besitzer wollen. So gut es in Alsfeld auch läuft, ein paar Häuser bereiten dem Bürgermeister auch Sorgen. Oft gibt's dort das gleiche Problem.
Dass Eigentümer nicht bereit oder in der Lage sind, notwendige Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten durchzuführen, aber im schlimmen Fall auch nicht dazu bereit sind, sich helfen zu lassen oder dann das Eigentum an andere abzugeben, die das gerne machen würden. Und bis sie dann über die ganz schwierigen Möglichkeiten der verschiedenen Behörden die Leute so weit haben, dass sie zwingen können, das kriegen sie fast nicht hin, da Rechtsstaat und Eigentümerrechte besonders stark geschützt.
Das Haus am Kirchplatz 10 in Alsfeld ist deshalb in den letzten Jahren auch immer wieder in den Medien gewesen. Laut Paule ist der Besitzer mittlerweile verstorben, das Anliegen liegt also nun beim Nachlassgericht in Bayern. Bis dort eine Entscheidung getroffen wird, kann die Stadt nichts machen. So ein großer Streit um den Denkmalschutz ist aber die Ausnahme, so der Bürgermeister. Und am Ende lohnt sich die aufwendige Sanierung jedes einzelnen Hauses.
Wenn ich nur für die Finanzen zuständig wäre, würde ich dann sagen, das ist eine finanzielle Belastung. Aber ist es ja nicht. Wenn man sich um das eigene kulturelle Erbe kümmert, ist es ja ein Stück weit die Stadtseele, die man an der Stelle erhält und voranentwickelt. Und hätten wir die historische Altstadt nicht, was wäre Alsfeld dann?
So aber ist Alsfeld bestes Beispiel für den Denkmalschutz, genauer gesagt für den in Hessen. Und der hat in diesem Jahr sogar ein Jubiläum. Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen feiert nämlich sein 50-jähriges Bestehen. Dessen Präsident ist Markus Herzinetter. Herr Herzenetter, ich steige jetzt gleich mal ein bisschen provokant ein, weil Denkmalpflege, da denke ich erstmal an ein Altenheim für ausrangierte Gemäuer, wo man Moos auskratzt und morsche Balken austauscht. Denkmalpflege klingt irgendwie total angestaubt. Also bitte, was macht Denkmalpflege in Hessen?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Und so provokant finde ich sie gar nicht. Tatsächlich stören sich manche an dem Begriff der Denkmalpflege. Ich glaube, man muss sich bewusst machen, es geht da in diesem Zusammenhang vor allem darum, dass wir unsere wertvollen baukulturellen und archäologischen Güter in Hessen schützen wollen vor den Zerstörungen, die tatsächlich nicht theoretisch sind, sondern regelmäßig stattfanden und auch bedauerlicherweise immer noch stattfinden. Und wir in der Denkmalpflege versuchen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, für die Qualitäten und die Bedeutung, die diese Objekte eben für die hessische Kultur insgesamt haben und eben auch für das einzelne Ensemble, für den einzelnen Ort, für die einzelne Stadt, und versuchen, das herauszuarbeiten und eben auch zu erklären. Das ist unsere Aufgabe als Denkmalpfleger.
Das heißt, Sie kümmern sich um die Kultur unter der Erde und über der Erde?
Absolut.
Also beim Archäologischen kann ich mir schon eher was drunter vorstellen. Da haben wir immer wieder berichtet, es gibt ja unglaublich viele Römer-Überlassenschaften hier in Hessen oder Kelten oder sonst was. Also da haben wir ja relativ viel und hören auch immer wieder drüber. Aber welche Kulturgüter schützen Sie über der Erde? Also können Sie da mal die Bandbreite ein bisschen aufmachen? Ist das jetzt nur Fachwerk oder sind das ganz andere Sachen?
Es ist tatsächlich eine sehr große Bandbreite, die wir hier schützen. Das geht vom einfachen Marterl, von einer kleinen Kapelle bis hin eben zu einem ganzen Stadtviertel, die geschützt werden können. Und auch zeitlich sind wir sowohl im frühen Mittelalter unterwegs als auch bereits im späten 20. Jahrhundert. Also die jüngsten Bauwerke dürften aus der Postmoderne sein. Da gibt es natürlich insbesondere in Frankfurt auch eine ganze Reihe von Höhepunkten. Und die ältesten sind natürlich unsere Bauwerke aus dem Mittelalter, als großartiges Beispiel genannt Kloster Eberbach.
Wer entscheidet denn, was schützenswert ist? Also gibt es da ganz bestimmte Kriterien, wie man da vorgehen muss?
Ja, in der Tat gibt es die Kriterien, die sind im Denkmalschutzgesetz vorgegeben. Und es geht im Wesentlichen darum, dass man sagt, aus der großen Menge an Altbauten, nenne ich es mal, diejenigen herauszufinden, die eine bestimmte Bedeutung haben, sowohl baukünstlerisch oder historisch oder volkskundlich. Und diese Bedeutung herauszuarbeiten und zu begründen, das ist die Aufgabe der sogenannten Inventarisation in der Bau- und Kunstdenkmalpflege. Und die führt eben dazu, dass wir am Schluss eine Teilmenge haben aus diesen Altbauten. Das sind ungefähr im bundesweiten Durchschnitt 3-4% der bestehenden Gebäude, die wir eben als Denkmal ansprechen.
Aber jetzt nochmal ganz konkret, was macht denn dann ein Denkmal aus? Also ist das nur das Alter oder muss das nachweisbar wenig umgebaut sein, möglichst original noch sein, wie ganz zu Anfang? Oder was sind die Kriterien?
Absolut. Das Alter kann natürlich ein Kriterium sein. Also Bauten, die, sage ich mal, 1000 Jahre alt sind, sind nahezu ausnahmslos Kulturdenkmäler. Ich kann mir keins vorstellen, dass da nicht runterfallen würde. Und in der Tat geht es natürlich auch darum, hat es genügend Substanz? Können wir genügend historische Spuren an dem Objekt noch finden oder ist es zu stark verfremdet worden? Und naturgemäß, je jünger die Objekte sind, umso größer auch die Erwartung an die Vollständigkeit der Überlieferung.
Und diese Kriterien, die Sie jetzt haben als Landesamt für Denkmalpflege, haben die sich in den Jahren irgendwie geändert? Also, dass man heute sagt, das finden wir schützenswert, vor, was weiß ich, 20 Jahren war das noch nicht so. Gab es da eine Änderung? Hat sich da was verschoben?
Wir sprechen ja davon, dass das Denkmalschutzgesetz um 1970 erlassen worden ist, in Hessen konkret 1974. Und es ist tatsächlich so, dass mit dem Erlass der Denkmalschutzgesetze in einzelnen Ländern es dazu geführt hat, dass zunehmend Objekte in den Fokus gekommen sind, die eben bürgerlicher Natur sind oder bäuerlicher Natur, Industriedenkmäler, Denkmäler der Sozialgeschichte. Das alles war früher nicht im Fokus, sondern es gab einen klaren Fokus auf herausgehobene Denkmäler, Stichwort Kirchenburgen, Schlösser. Mhm. Und davon hat sich natürlich die Denkmalpflege emanzipiert. Dies gilt in besonderer Weise natürlich im archäologischen Bereich, wo ganz selbstverständlich jeder archäologische Fund eine bestimmte Bedeutung hat, weil er auf bestimmte vergangene Lebensformen verweist.
Ja, trotzdem könnte man ja sagen, mein Gott, jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet Römer-Dübsche haben wir zuhauf, da kümmern wir uns gar nicht mehr drum, weil solche Scherben finden wir hier ständig.
Das ist nicht so, dass Sie sagen müssen, ab der 10. Römerscherbe können Sie den Rest gewissermaßen in die Tonne werfen, sondern selbstverständlich können Sie ja auch vorher nicht wissen, was für eine spezifische Bedeutung ein Objekt hat. Also gerade im archäologischen Bereich sind oft unscheinbare Elemente am Schluss der Schlüssel zur Deutung eines größeren Sachzusammenhangs.
Okay. Sie feiern ja dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum, Ihr Amt. Und ich nehme an, in dieser Zeit ist einiges passiert, vielleicht auch Highlights der Denkmalpflege. Haben Sie da Beispiele? Was war für Sie so das Herausragende?
Ich persönlich bin immer sehr zurückhaltend bei dem Thema Highlight, denn im Grunde kann auch ein kleines, unscheinbares Denkmal ein ganz großer Erfolg sein für die Denkmalpflege. Also wir haben ja eine ganze Reihe auch von Synagogen, die oftmals dann eben nach den 30er Jahren verunstaltet worden sind, in den 50er Jahren vielleicht schlecht genutzt und dann erst später wieder in ihrer Bedeutung erkannt und wiederhergestellt, um ein Beispiel zu nennen. Das sind keine prominenten Denkmäler, die strahlen. Und sie haben auf der anderen Seite natürlich ganz großartige Objekte, wie beispielsweise auch Schloss Biebrich, in dem wir als Landesamt für Denkmalpflege sitzen, das in den 80er Jahren sehr aufwendig saniert worden ist und dieses Prunkschloss wieder geworden ist, das Sie heute eben am Rhein bewundern können. Nach dem Krieg hat es einen Brandschaden, einen Kriegsschaden. Der Ostflügel war abgebrannt und wurde wieder rekonstruiert. Das alles ist sehr aufwendig erst in den 80er Jahren wieder in der heutigen Form zurückgeholt worden.
Und archäologisch hat ja Hessen auch einiges zu bieten. Da haben wir zum Beispiel den Keltenfürsten, ne? Der ist absolut. Ja international bekannt geworden. Also von daher würde ich den schon als Highlight sehen auch.
Nein, das ist natürlich ein absolutes Highlight. Und jetzt eben auch zu Recht, was sich aufmacht, in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes zu kommen.
Gab es denn auch Lowlights? Also zum Beispiel Entscheidungen, über die Sie sich geärgert haben? Oder was weiß ich, eingedampfte Geldtöpfe oder Hauseigentümer, die den Denkmalschutz ignorieren? Gibt es da was?
Zu den Lowlights gehören vielleicht auch strukturelle Fragen. Also gute Denkmalpflege erreichen Sie selten nur mit obrigkeitlichen Maßnahmen, sondern gute Denkmalpflege setzt immer eine gelingende Kommunikation einer ganzen Reihe von Akteuren voraus. Da gehört beim Baudenkmalpflegenbereich natürlich der Eigentümer dazu. Sie brauchen hervorragende Architekten, Sie brauchen hervorragende Handwerker. Sie müssen, sage ich mal, auch die Möglichkeit haben, mit Fördertöpfen vielleicht unterstützen zu können. Und das alles im Zusammenhang, das bringt gewissermaßen gute Denkmalpflege hervor.
Und da hapert's.
Und das würde ich nicht sagen, da hapert's, aber durch diese Kostenentwicklung im Baubereich sind natürlich die Denkmaleigentümer, was jetzt Fördermöglichkeiten anlangt, etwas ins Hintertreffen geraten, weil natürlich die Fördertöpfe nicht in der Weise eskaliert sind wie eben die Baukosten. Und wenn ich das prozentual sehe, dann muss ich sagen, hatten wir in Hessen vor 50 Jahren ein Mehrfaches dessen zur Verfügung an Geldern, die wir Denkmaleigentümer zur Unterstützung ausgeben können, als heute.
Ich muss noch mal aufs Jubiläum zurückkommen. Das Landesamt gibt es jetzt seit 1974. Aber was war eigentlich davor mit den Kulturzeugnissen in Hessen? Was ist da passiert? Ich meine, ein gewisses Bewusstsein war ja wohl schon da. Immerhin gibt es zum Beispiel das Römerkastell Saalburg, das schon vor etwa 100 Jahren gebaut worden ist. Also da hat man schon versucht, einen Eindruck zu geben, wie die Römer hier in Hessen gelebt haben. Aber das Landesamt gab es da noch nicht. Was ist da vorher passiert in Sachen Denkmalschutz?
Ja, Sie müssen natürlich voraussetzen, dass das heutige Hessen ja im Grunde genommen erst eine Erscheinung ist, die es seit dem Zweiten Weltkrieg gab. Davor sind ja sehr unterschiedliche Herrschaftsformen hier in Hessen gewesen, die zum Teil auch unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen hatten, sich mit einzelnen Denkmälern zu beschäftigen. Im Grunde genommen ging es aber immer um sehr bedeutende, sehr herausragende Denkmäler. Im Grunde hat sich das so ergeben, dass sich nach dem Krieg aufgrund der Kriegsschäden und eben auch der anderen Verluste, die entstanden sind im Zuge des Wiedererstarkens der Bundesrepublik, der Wiederaufbauphase, sind doch sehr viele weitere Verluste an historischer Bausubstanz passiert. Und gegen die hat sich dann in den späten 60er, in den frühen 70er Jahren Widerstand geregt gegen diese Verluste. Und es entstand ein völlig neues bürgerliches Selbstbewusstsein, das darauf beharrt hat, dass man hier nicht ohne Not ihre gewohnte Umgebung in dieser radikalen Form verändert. Also es gibt große Häuserkämpfe, sage ich mal, im Frankfurter Westend, die in den frühen 70er Jahren stattgefunden haben, bis hin zur Besetzung von Häusern. Oder auch hier in Wiesbaden waren Planungen unterwegs in den späten 60er Jahren, noch von Ernst May entworfen. Die hätten dazu geführt, dass im östlichen gründerzeitlichen Viertel von Wiesbaden 150 historische Villen abgebrochen worden wären, wie beispielsweise auch die Villa Clementine. Also das heißt, es gab in der Zeit ein neues Bewusstsein dafür, was es an Qualitäten bereits gibt und es gab einen bürgerlichen Widerstand dagegen, dass die ohne Not zerstört wird.
Die Denkmalpflege, der systematische Denkmalschutz, ist also eine relativ neue Errungenschaft. Aber unbedingt notwendig, wenn wir die Spuren unserer Geschichte und Kultur erhalten und verstehen wollen. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Da habe ich übrigens auch die Sendung Denkmalschutz als Bürgeraufgabe gefunden. Da geht es um die unzähligen Probleme, wenn man ein historisches Gebäude retten will. Mein Name ist Yvonne Koch.